Georg Brose, Sie haben sich über Monate mit dem JJ3 befasst. Wie manchmal haben Sie ihn eigentlich gesehen, selber?
Ja, das weiß ich nicht einmal mehr, aber das sind diverse Mal gewesen, wo ich den Bär gesehen habe. Und ich muss bei dieser Gelegenheit auch sagen, das war faszinierend gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für die Wildhut, mit dem Bär können zu arbeiten. In dem Sinn war das auch für uns eigentlich ein Müssen gewesen, den Bär jetzt aus der Natur zu entfernen.
Und gesehen heisst das mit dem Feldstecher oder irgendwie auf Distanz von 50, 100 Meter? Wie nahe sind Sie noch angekommen?
Also in der Regel haben wir eigentlich probiert, nicht ganz nach an den Bär herzugehen, um den vor allem nicht zu stören. Oder? Das ist unsere Absicht, zu schauen, wo er ist. Ich habe ihn wiederholt gesehen mit dem Feldstecher, auch wiederholt gesehen auf grosse Distanz von mehreren Kilometern können beobachten. Aber in Einzelfällen bin ich auch sehr nah gewesen und selbstverständlich beim Einfang bin ich ganz nah dran gewesen.
Also dort, wo er dann betäubt war, haben Sie ihn anlagen
und
im Fell reinstreicheln, so dicke Wolle. Haben Sie sonst schon wilde Bären gesehen, vor einem Anlauf, oder ist das der erste gewesen?
Nein, wir haben ja seinerzeit schon im 2005 den JJ2 gehabt, oder den Lumpaz, wenn man dem hat man ja einen Namen gegeben. Schon den habe ich gesehen, bin dazu mal auch ins Münstertal aber und habe auch das Glück gehabt, den Bären dort ganz gesehen, in freier Wildbahn.
Und im Ausland?
Im Ausland habe ich eigentlich nie Bären gesehen, bis heute in freier Wildbahn.
Sind Sie auch nicht extra gesucht mit anderen Orten?
Bin auch nicht extra gesucht, die Bären, nein.
Jetzt hat ja der JJ3 in letzter Zeit ziemlich viele Untaten gemacht im Bündnerland, obwohl es dann auch dazu geführt hat, dass man gefunden hat, es geht so nicht mehr weiter. Was ist denn eigentlich alles so passiert?
Also es ist eigentlich eine ganze Reihe und es hat den Anfang genommen im Jahr 2007, wo der Bär plötzlich dann in die Pflänzerheide rein ist, sehr intensiv im Siedlungsgebiet sich umgetrieben hat. Also man muss sich das vorstellen, dass der jetzt mit durch die Gemeinde gelaufen ist. Selbstverständlich ist das in der Nacht passiert und nicht am Tag passiert. Und das hat dazu geführt, dass natürlich dort dann auch die Bevölkerung gewusst hat, der Bär ist bei uns drin, der ist da zwischen unseren Häusern drin, der läuft die Strasse oder ab, die wir verwenden, der kommt bis auf Vorplätze her. Jawohl, das ist in der Regel in der Nacht gewesen, oder ich möchte sogar sagen, ausschließlich eigentlich in einer Randstunde, dann vielleicht in der Dämmerung in Einzelfällen, aber in der Regel eigentlich schon erst in der Nacht.
Und hat es dann konkrete Situationen gegeben, wo Leute direkt gefährdet sind? Oder hat man mehr befürchtet, das könnte es dann gelegentlich mal geben?
Also ich glaube, das ist in der ganzen Geschichte eigentlich, oder hat man auch immer gesehen, der Bär sucht nicht aktiv die Leute aus. Im Gegenteil, der probiert denen auszuweichen. Was das Risiko für irgendeinen Zwischenfall anbelangt, so muss man einfach davon ausgehen, dass der Bär, wenn er irgend so in einem Gebäude drinnen eingesperrt wäre, in dem Sinn, dass er dort raus muss, wo ein Mensch nachher reinkommt, beispielsweise bei einer Stalltür, beispielsweise bei einer Garage, wo der Bär halt auch aufgesucht hat, weil er dort drinnen, wenn es Nahrungsmittel gehabt hat, auch in Gebäude reingegangen ist, dann hätte es so eine kritische Situation eben gehen können. Und das ist eigentlich das gewesen, wo man am Schluss gesagt hat, das wird man vermeiden, auf jeden Fall, dass da mal ein Zwischenfall mit dem Bär passiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Risiko gestiegen, vor allem jetzt in den letzten 3 Wochen, wo er praktisch jede Nacht in Siedlungen drin war, wo er auch in einzelnen Gebäuden, Ställen etc. reingegangen ist, wo man gesehen hat, wenn das jetzt einfach in dieser Frequenz passiert, dann steigt auch das Risiko für so einen Zwischenfall. Das hat eigentlich auf dieser Achse dort den Ausschlag gegeben.
Wenn Sie sagen, Georg Brose ist Ställe gegangen, in die Garage nie gegangen, sind denn die zu wenig gut zugemacht gewesen? Oder hat er das auch aufgerissen, weil er doch ein rechter Brocken ist, oder?
Also in der Regel ist es so gewesen, dass er in der Gebäude innen ist, wenn sie ohnehin offen gewesen sind. Also das ist bei Ställe, wenn der Oberteil von der Tür offen ist, wir haben ja die Ställe mit den doppelten Türen, dann ist er oben rein. Ist er dort eingedrungen oder er ist im Bienenhäuschen eingebrochen, vor allem im Bienenhäuschen, oder aber eben in Garagen oder Unterständen. Dort ist er natürlich innen drum, weil er dort mit seiner sehr guten Nase im Hintergrund von dem Gebäude Abfälle oder eben etwas anderes Essbares gewittert hat.
Jetzt ist das der JJ3 ein spezieller Berg. Der hat einfach gewusst, bei diesen Menschen hat es immer etwas zu fressen und man muss nicht irgendwann einen Hirsch anspringen. Ich als Ringer, wenn ich dort hingehe, weil ihm die Mutter das beigebracht hat und sie selber ist offenbar auch angefuttert, sagt man dem, angefuttert worden, vermutlich schon dort, wo sie herkam, in Slowenien. Und man hat das versucht mit der sogenannten Vergrämung, also mit Gummischrot, wo man früher auf Demonstranten geschossen hat und mit so Platz Knallpetarden anzuhängen hat. Und das einfach gar nicht genützt.
Sie hat das ganz richtig gesagt. Ich glaube, der JJ3 oder überhaupt die Jungbären von dieser Jurka, die muss man als ganz speziell gefördert anschauen. Weil die, das ist ja so, dass die von klein auf eigentlich in den Dörfern gemerkt haben, da gibt es Futter, da führt uns unser Muttertier eigentlich in die Siedlungen rein und wir werden eigentlich belohnt, indem man dort recht schnell und überall an Futterquellen herkommt. In so einem Fall ist natürlich auch eine Vergrämung sehr schwierig, weil das gehört eigentlich fast zum Normalverhalten von dem Tier. Es hat gelernt, es kann in eine Siedlung und kann dort eigentlich ohne Strafe sein Futter her. Und dann ist vor allem am Anfang eigentlich eine Vergrämung sehr schwierig oder muss man aber eigentlich als fast aussichtslos anschauen. Trotzdem haben wir versucht, bei dem Bären eine Umerziehung herzubringen. Und zwar das Ziel von der Umerziehung war eigentlich das, dass man den Bär aus Siedlungen bringt, dass er nicht einfach in jede Siedlung, wo er mit dem Weg kommt, reinmarschiert und dort noch fressbarem Suchen tut. Die Vergrämungsaktionen die sind sehr schwierig und müssen sehr präzise ausgeführt werden, weil man muss den Bär genau in dem Moment verwischen, wo er nachher an den Abfall hergeht oder eben an die Futterquelle herkommt. Es nützt nichts, wenn ich das vorher mache, wenn er erst im Anmarsch ist oder eben auch nachher mache, wenn der Zugriff bereits erfolgt ist. Das kann man sich vorstellen, etwa analog zur Hunderziehung, wo man das auch macht, wo man den Hund eigentlich auch immer genau in dem Moment muss bestrafen, wo er eben das macht, was er nicht sollte machen. Und sonst kann das Tier eigentlich die Bestrafung nicht mit dem Ereignis in Einklang bringen. Und dann hat die Vergrämungsaktion keine Wirkung.
Und wenn Sie jetzt dem solchen Gummischrot auf den Pelz so schicken, schiesst, also ich nehme an, Sie werden den JJ3 angelangt haben, als er einmal eingeschläft, also betäubt dort gelegen ist, der hat relativ dickes Fell, dicke Haut, ist das dem nicht einfach die Wurst, wenn da irgendwie so ein Gummiknüppel an den Rücken ankommt?
Also die Reaktion hat gezeigt, dass ihm das nicht wurscht ist, dass er das durchaus als Strafe empfindet. Er hat jedenfalls immer die Flucht ergriffen auf derige Beschüssung. Es ist schon so, dass namhafte Bärenexperten eigentlich Vergrämungsmassnahmen empfehlen würden, die sehr viel härter sind.
Also was wäre denn das?
Sehr viel mehr Schmerz nachher dem Bär verursachen. Und das verbietet aber eigentlich das Tierschutzgesetz, wenn man den Bär sogar mit Brandsätzen beschiessen tut etc. Also das macht man in anderen Ländern, aber das ist bei uns eigentlich, das kann man gar nicht diskutieren. Das ist klar, dass das bei uns nicht in Frage kommt. Aber ich denke wohl, dass die Vergrämungsaktion dem Bären Schmerz zugefügt haben, dass die Vergrämungsaktionen in dem Sinn beim Bär eine Wirkung erzielt haben. Allerdings haben wir das Ziel nicht können erreichen, den Bär davon abzubringen, in Siedlungen zu kommen. Man muss aber auch sehen, wenn man ein Tier nachhaltig vergrämen möchte, in dem Sinn, dass tatsächlich eine Verhaltensänderung nachher bewirkt, dann müsste man eigentlich vermeiden, dass zwischenzeitlich dem Bär eben der Erfolg ermöglicht wird. Das heisst, wir haben den Bär vielleicht auf einmal vergrämen, an einer so einer Futterquelle, die wir nicht nutzen sollten, haben wir sicher 5 Ereignisse gehabt, wo der Bär trotzdem eben in eine Siedlung eingedrungen ist und nachher zu Futter gekommen ist. Also für den Bär wieder ein positives Erlebnis. Und daraus hat man auch eigentlich gesehen, aus der Praxis von diesen Vergrämungsaktionen, dass man die nicht einfach lückenlos führen kann, rein technisch nicht durchführbar, trotz Besenderung, trotz sehr vielen Leuten, die man im Einsatz hat, dass der Bär zu viel Erfolgserlebnis und zu wenig erfolgreiche Vergrämung eigentlich erfahren hat. Und aufgrund von dieser doch jetzt längeren Erfahrung, die wir haben mit Vergrämungsübungen bei dem Bär, hat man auch müssen sagen, irgendwann muss man auch einsehen, dass man mit dieser Vergrämung keinen Erfolg kann haben.
Jetzt haben Sie die Presseunterlagen, die Sie gestern verteilt haben, in der Medienkonferenz, habe ich gelesen, dass man den genau 4-mal beschossen habe. Das finde ich dann aber nicht wahnsinnig viel, um ein Tier zu erziehen.
Also wir haben den Bär sicher ein 1000-mal beschiessen können. Also es sind sicher 1000 Vergrämungsaktionen gelaufen. In dem Frühling sind uns relativ wenig Vergrämungsaktionen wirklich gut
gelungen. Und das haben wir im Herbst wieder vergessen gehabt.
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Bär immer vorsichtiger war gegenüber unseren Leuten. Also wir haben immer müssen bereits in Stellung sein. Wir haben nie können an ein Objekt heranfahren, dann hat der Bär sofort eigentlich auf das Heranfahren reagiert.
Also der ist viel cleverer, als Sie zuerst gemeint haben. Sie sind einigermaßen beeindruckt von dieser Intelligenz von dem Tier.
Also der Bär ist sehr clever sogar. Der hat immer sehr viel Lernbereitschaft gezeigt. Allerdings nur zum uns ausweichen und nicht in dem Sinn, dass er gelernt hätte, dass er nicht mehr in Siedlungen reinkommt.
Ja gut, das haben Sie ja vorhin gesagt, dass das eigentlich logisch, wenn er immer etwas zu fressen findet, einen gewissen Ärger beim Erwerben von der Nahrung hat man ja noch relativ häufig, auch wir Menschen, oder?
Das ist so. Darum muss man auch eben den Erfolg von einer, so einer Vergrämungsmassnahme, wo man jetzt eigentlich noch WWF hätte sollen weiterziehen, noch weitere 3 oder 4 Wochen weiterführen, da hätte man einfach müssen sehen, dass das in der Praxis ein Ding ist, wo man nicht ausführen kann.
Hat das bei so einem Bär, der so speziell sozialisiert worden ist, also in Dörfer egal, dort zu fressen sollen, je irgendwo funktioniert?
Also da habe ich keine Kenntnis, in welchem Mass das in anderen Ländern Vergrämungsmaßnahmen erfolgreich ausgeführt worden sind. Aber ich denke, wenn ein Tier anfängt mit dem Prozess, also wenn man das Tier in den Anfängen, wo es in Siedlungen kommt und hinter Abfall her ist, dass man dort allenfalls Erfolg hat, dass man aber bei einem Tier, das bereits als Jungtier zigmal in einem Dorf eingedrungen ist, dass man dort mit einer sehr tiefen Erfolgsquote rechnen muss oder sogar eben keinen Erfolg hat. Also in dem Sinn sind unsere Erwartungen eigentlich auch nicht sehr hoch gewesen. In Absprache eigentlich auch mit Fachleuten haben wir von Anfang an sind wir davon ausgegangen, dass es das sehr schwierig wird, den Bär hier umzustimmen.
Aber Sie, Georg Prosi, rechnen sich gewisse Chancen aus den anderen Bär, der jetzt im Unterhang in sich umtritt und noch nicht in die Öffnung geht, falls er auf die Idee kommen, sie gingen, den von dem können abzuhalten. Das ist eine gewisse Chance da.
Also ich denke, das ist auch das Ziel jetzt eigentlich, oder auch das, die Massnahme, die man aus dieser Geschichte JJ3 herauslesen muss. Dass man vor allem muss vermeiden, dass Bären, die bis jetzt oder der Bär, der MJ4, der bis jetzt sehr ein Scheuchenbär ist, dass der überhaupt die anfängt, Abfälle zu konsumieren. Und da ist es wichtig eigentlich, dass man nicht nur auf den Bär selber sehr genau schaut, sondern eben auch, was an Möglichkeiten für den bereitsteht in Sachen Siedlungsabfälle, in Sachen Abfälle, überall.
Auf den Punkt möchte ich noch kommen, was die Menschen müssten machen in Gebieten, wo Bären sich herumtreiben. Die Frage vom Entscheid, was hat eigentlich der Auslöser gegeben? Ist es die Öpfelweihe gewesen, die irgendwo auf einem Festensimsus gestanden ist? Oder was ist der Druck von der Öffentlichkeit gewesen?
Nein, ich denke, dass es das ist die Fachbeurteilung, die man vorgenommen hat, wo man einfach auf der einen Seite gesehen hat, dass die Siedlungsbesuche nicht abbrechen, dass die sehr intensiv erfolgen durch den Bär, dass damit eigentlich eben das Risiko für einen Zwischenfall steigt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vergrämungsaktionen, die A, zunehmend schwieriger geworden sind auszuführen und B, eigentlich überhaupt keinen Erfolg gezeigt haben, den Bär umzuziehen.
Also irgendwelche Lobbys wie die Bauern zum Beispiel, die sagen, uns ist Anfang nicht länger her, der Tourismus, der sagt, die Leute kommen nicht mehr, nachdem sie am Anfang völlig begeistert sind, die haben eigentlich für den Entscheid keine Rolle gespielt. Das ist quasi jagdtechnische, wildbiologische Überlegung, die dazu geführt haben, zu sagen, das geht nicht mehr länger.
Also die hätte man wahrscheinlich auf der politischen Achse müssen mit berücksichtigen, aber die hat sicher keine grosse Rolle gespielt bei dem Entscheid.
Jetzt über die Art und Weise vom aus dem Verkehr ziehen, um es mal so formulieren, hat es wahrscheinlich Debatten gegeben. Sie haben gestern selbst den Begriff der Euthanasie gebraucht, den einfangen und irgendwie dann töten per Betäubung. Wieso hat man nicht so etwas versucht?
Wir haben das in Erwägung gezogen, oder? Wir haben eigentlich beide Varianten parat gehabt. Den Bär zu euthanasieren und den Bär zu schiessen. Und das ist eine Frage, wo man situativ müssen entscheiden müssen, können wir die eine oder die andere Variante umsetzen? Können wir den Bär, und das wäre uns eigentlich auch lieber gewesen, zuerst einmal narkotisieren und nachher euthanasieren, oder müssen wir den Bär schiessen? Und das hätte man vor Ort müssen entscheiden. Und in der Situation, wo wir da gewesen sind am Montag, sind wir sehr steil gelandet gewesen, und andererseits war es spät am Abend gewesen, sodass eine Euthanisierung und nachher Annäherung an den Bär mit der erstens der Absturzgefahr für den Bär selber bestanden hätte und zweitens, dass man von Zeit her nachher in der Dunkelheit hätte müssen an ein narkotisiertes Tier haben. Das habe ich nachher als zu grosses Risiko für die beteiligten Leute angeschaut und wir haben uns deshalb entschlossen, zur Variante Schiessen zu greifen.
Also, dort dann sagen Sie nicht, aber mit aus dem, was Sie sagen, schliesslich, dass Sie dort vor Ort sind.
Das können Sie davon ausgehen, dass ich in so einem Moment, wenn irgend möglich, ich selber auch dabei bin bei einer solchen Aktion.
Die Vorstellung einfangen und in den Park tun, wieso hat man das nicht gewählt, wie es im Bärenkonzept steht, das kommt nicht in Frage, oder was sind die Überlegungen
dahin? Das ist für mich nicht im Vordergrund gestanden. Das Bärenkonzept ist aber auch eigentlich aufgrund von einer breiten Auslegung erfolgt. Wir haben da verschiedenste Fachleute eigentlich in die Entscheidung einbezogen und das Urteil von denen ist eigentlich unisono gewesen. Ein Wildtier wie der Bär tun wir nicht einfach wild. Volksseele eigentlich die Variante bevorzugen wird, in ein Gehege verbringen. Das ist übrigens ein Entscheid, der auch vom WWF geteilt wird.
Und jetzt doch noch eine Frage zu dem Abschuss. Hat Angels gelangt? Ist der sofort da gewesen, oder ist das länger gegangen?
Der Bär ist sofort da gewesen.
Der Kadaver ist eingefroren, wird dann präpariert, kommt ins Museum zu Chur. Hat es dort irgendeinen Kollegen, der mit dem, den er antrifft, der letzte, der im Kanton Graubünden abgeschossen wurde, ist, der ist auch ausgestopft, aber ist im Unterengadin in einem Museum. Oder?
Also wo der Letzte ist, das wüsste ich nicht einmal genau.
Im Bärenmuseum Schall,
habe ich gelesen. Das ist durchaus möglich, dass der dort ist. Also das kann ich nicht einmal mit Sicherheit beantworten. Für den Bär war es eigentlich klar gewesen, dass wenn man den Bär erlegen muss oder den Bär muss euthanasieren, dass der nachher in die Hände vom Bündner Naturmuseum kommt und dass der Bär nachher für die Öffentlichkeit dort präpariert wird. Der Bär dient aber auch noch zahlreiche Untersuchungen. Also der wird auf der einen Seite exakt vermessen. Selbstverständlich werden auch Organproben für verschiedenste Institute genommen.
Und gegessen wird das Fleisch eben nicht, weil man sonst nicht könnte präparieren, habe ich gestern gehört.
Jetzt so ist das, ist richtig, dass das Fleisch von dem
also Bären nicht verwertet werden. Also nicht mit Bären, Schinken und Bären, Tatzen, ist jetzt also gar nichts. Da muss man auf Bären gehen, wenn es mit dem Bären abtut, dort im Bärengraben, was ab und zu passiert. Die andere Seite, Georg Brosi, was die Leute müssten machen. Es liegt zu viel Ware draussen rum, es hat einen Haufen Abfall, die Container, die es haben, kann man relativ locker umrühren und Ware rausgraben. Ist dann die Zeit zu kurz gewesen, um da andere Massnahmen anzubringen in all diesen Dörfern, dass der Bär gar nicht mehr gefunden hat?
Also ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt, den man da in einer breiten Bevölkerung muss vorantreiben, dass, wenn man den Bär will, dass man eigentlich muss verhindern muss, dass der Bär an Abfall in Siedlungsnähe oder auch eben in entfernten Siedlungen oder Einzelsiedlungen oder irgendwo herkommt. Und das ist ein Konzept, das eigentlich sehr schwierig ist umzusetzen, weil da viele Partner eigentlich da beteiligt sind. Auf der einen Seite ist es sicher so, dass der Kanton jetzt einmal entlang von der Kantonsstrasse nachher muss das System von den Abfallkübeln so gestalten, dass der Bär die nicht angehen kann, also dass er den nicht öffnen kann. Was die Abfallentsorgung in den einzelnen Gemeinden anbelangt, sind die einzelnen Gemeinden zuständig. Denen kann man eigentlich nur sagen, was für bestimmte Container da verheben, also Bären sicher sind. Das ist nachher liegt in der Kompetenz von den Gemeinden darüber entscheiden, ob sie diesen Schritt machen wollen, ob sie den vielleicht nur vorerst für Fraktionen, für einzelne Siedlungsteile am Rand von einer Siedlung umsetzen oder wie sie das machen wollen. Und dann gibt's der ganz grosse Teil, wo man eigentlich der Einzelne von uns muss angehen, dass er beispielsweise halt seinen Abfallsack nicht voraus auf dem Balkon stehen oder auf der Veranda stehen oder dass er keine Siedlungsabfälle voraus tut in den Abfallsack in der Nacht, wenn der Bär rum ist. Aber es geht noch weiter. Wir haben über Jahre eigentlich propagiert, selber zu kompostieren, jeder für sich. Und das hat man auch gesehen. Das ist auch ein Punkt oder ein Ort, wo der Bär regelmäßig hergegangen ist, an die Kompost. Also wir müssen auch für dort, für die Kompostierung von organischen Abfällen eigentlich eine andere Empfehlung rausgeben. Entgegen dem, was man einfach jahrzehntelang eigentlich jetzt probiert hat aufzubauen, muss man da etwas anderes aufbauen. Dann geht es auch darum, dass die ganze Landwirtschaft daran denkt, dass irgendwelches Futter für Tiere so muss gelagert werden, dass der Bär nicht herkommt. Und das sind einfach, das ist eine ganze Palette eigentlich von Massnahmen, die man jetzt an verschiedenen Stellen muss dafür sorgen, dass der Bär nicht herkommt. Es kommt dazu, dass der Bär nicht einfach heute da ist und morgen dort ist, sondern dass der Bär eigentlich über grosse Distanzen sich verlagern kann. Das haben wir jetzt gerade wieder festgestellt, dass der in verschiedensten Gebieten plötzlich auftauchen tut, innerhalb von einer Nacht, und dass man eigentlich die Vorsichtsmaßnahmen schon grossflächig sollte vorher getroffen haben.
Im Prinzip im ganzen Kanton, die ganzen Menschen im ganzen Kanton, Graubünden, die anderen Kantone im Alpenraum und in Österreich umziehen, einen Haufen Geld, das geht zum neuen Container kaufen. Ist das überhaupt realistisch?
Ich glaube, das ist die Frage. Wenn die Gesellschaft den Bär will, dann muss sie konsequenterweise eigentlich auch diesen Schritt vollziehen.
Der Bär ist etwa 120, 130 Kilo schwer, also etwa, sagen wir mal, grosso modo doppelt so schwer wie wir zwei oder wie wir zusammen. Frisst also etwa doppelt so viel, wie wir beide würden essen. So viel findet er locker, immer, überall, oder?
Also die Nahrungsgrundlage für den Bär ist ohne dass der auch nur irgendwo in Siedlungen gehen würde. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Selbstverständlich, in den Siedlungen drinnen kommt der Bär, weil er ein Opportunist ist und sehr gerne seine Nahrungsquelle dort nutzt, wo er am einfachsten und am schnellsten dran herkommt.
Aber eben, Siedlungen, wo ein Bär nicht jederzeit die paar Kilo, die er braucht im Tag, findet, die sind fast nicht vorstellbar heutzutage.
Das ist kaum vorstellbar. Und wir wissen, wir müssen nur mal in einer Nacht so durch so eine Siedlung durchgehen. Und man sieht eigentlich fast bei jedem Abfall über irgendwelche Nahrungsreste rumliegen. Das ist auch übrigens die Situation, die wir vom Fuchs her kennen. Siedlungsfüchse, die leben fast besser. Und es gibt Siedlungen oder wie in einer Stadt, wo die Fuchsdichte höher ist, als sie das auf dem Land ist. Das sind, kann sie nur sein, weil da sehr viel Fressbares rum ist.
Sind ein bisschen weniger gefährlich als die grossen Bären. Sie haben gesagt, ja, Grossi, Sie haben aus dem Umgang mit dem JJ3 viel gelernt. Was ist denn das, wenn jetzt die Leute sowieso nicht mitmachen? Was können sie das nächste Mal anders machen, wenn der nächste kommt? Der kommt ja sicher.
Also wichtig ist es, dass man den Bär eigentlich sehr lang oder vor allem scheuch behalten kann. Dass der Bär ein Scheuchstier bleibt, das vor allem eben vor einem Mensch flüchtet, wo insbesondere nicht in Siedlungen hineinkommt. Dann haben wir nur noch das Problem eigentlich mit der Landwirtschaft. Und das Problem mit der Landwirtschaft, das ist ein Problem, wo vor allem die Bauern selber auch mithelfen müssen.
Also Tier, Herdenschutz,
Tiere etc. Jawohl. Aber es ist sicher auch ein Problem von der Gesellschaft, dass man die Landwirtschaft, die dann betroffen ist, und da trifft es einen einzelnen Bauer, irgendeinen Bergbauer, irgendwo ganz nah beim Wald, den müssen wir auch finanziell entlasten, weil der trifft natürlich eine enorme Mehrarbeit in Zusammenhang mit diesen Grossraubtieren.
Haben Sie das Gefühl, dass der Kanton Graubünden, wenn jetzt in einem Jahr oder zwei wieder einer kommt, der mittelprächtig gut tut, besser vorbereitet ist? Die Leute, Sie auch, aber die Leute auch.
Also wir sind sicher besser vorbereitet, aber es wäre wünschenswert, wenn schon ein nächster Bär zu uns kommt, dass es nicht unbedingt ein JJ-Bär ist, sondern einer, der eben ein Scheuchenbär ist und wo es einfacher ist, nachher im Umgang mit dem Bär, mit der Bevölkerung auch können zu arbeiten.
Die letzten Bären in der Schweiz, die haben im 19. Jahrhundert, glaube ich, der allerletzte ist 1904 tot worden, glaube ich, mehr zufälligerweise, als ich gelesen habe. Dort hat es noch sehr viel weniger Leute da gehabt. Es hat praktisch keinen Tourismus gehabt, nicht die ganze Plantage von touristischen Anlagen. Kann dann ein Gebiet in der Kanton Graubünden, wo auf das angewiesen ist, je wieder zu einem Bärenland werden? Oder ist das wegen der Besiedlung, wegen der wirtschaftlichen Entwicklung schlicht vorbei?
Also man muss schon sehen, das wird ein Problem sein für Bären. Es ist auch nicht einfach für einen Bären hier zu leben, weil wir eine sehr intensiv genutzte Kulturlandschaft überhaupt über die Alpen über. Das wissen wir, dass jederzeit und überall eigentlich Leute auftauchen können. Selbst in den Räumen, die wir eigentlich noch als ungenutzte Naturräume anschauen, ist es so, dass die touristisch oder von Freizeitsportlern sehr intensiv genutzt sind. Also, dass ein Bär eigentlich sehr häufig eben in Kontakt kommt mit Menschen, dass er fast täglich eigentlich die Menschenwitterung in die Nase kriegt. Und da ist das Problem für den Bär, sage ich jetzt einmal, um ein scheuchen Bär zu bleiben. Das ist recht gross. Und wir sind sicher nicht in einer komfortablen Situation, wo der Bär grosse Räume findet, wo er eigentlich zurückgezogen leben kann, wo keine Menschen drin sind. In dem Sinn ist das auch ein Experiment, um überhaupt zu schauen, kann das überhaupt funktionieren. Und die wichtige Frage ist vor allem, unter welchen Voraussetzungen kann das passieren. Es kann sicher nicht sein, wenn der Mensch sich nicht auch anpasst, nicht auch dem Bär so weit entgegenkommt und es dem schwierig macht, in dem Raum zu leben, indem er einfach an die Siedlungsabfälle herkommt, immer und überall, dann wird es schwierig werden für die Bären, in dem Raum sich zu bewegen und eben nicht opportunistisches Leben und sofort nachher richtig Siedlungsabfälle eben zu tendieren.
Also der nächste oder die nächsten Bären müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass sie am Schluss auch tot sind, abgeschossen.
Ich würde das nicht so extrem formulieren. Also ich denke, dass es auf der einen Seite ganz davon abhängt, was für Individuen das da herkommen, was für Bären wirklich, ob das ganz Schüche sind oder eben Bären, die relativ labil sind oder vielleicht auch lernfähig oder weniger scheuch. Das werden wir sehen, aber wir werden weiterhin jede Erfahrung sehr genau analysieren, um eben gerade für weitere Entscheidungen Grundlagen zu liefern.
Ihren Chef, der Regierungsrat Engler, hat gestern gesagt, das Experiment vom Zusammenleben Bär-Mensch eben offener Ausgang, das wird mindestens schwierig, ob es gelingt, nicht ausgeschlossen, aber es wird sehr schwierig.
Das wird so sein, weil man einfach die Voraussetzungen sieht. Also wir haben da nicht grossflächige Lebensräume, wo man den Bär einfach kann zur Verfügung stellen, sondern wir haben kleines Netz eigentlich, wo von Gebieten, die für den Bär noch einigermaßen geeignet sind. Und nachher, der Rest besteht bei uns eigentlich aus einer grossflächigen, genutzten, vom Mensch intensiv genutzten Regionen. Und das wird schwierig sein, tatsächlich schwierig sein, dass Bären sich da drin können bewegen, ohne dass sie nicht irgendwie zum Problem wär werden.
Georg Brose, besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.